just want Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir. Günther Zapf ist heute per Skype dabei. Moin, Günther.
Moin,
wie man auch bei euch da unten in Süddeutschland sagt.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Ich war ja ein paar Jahre in Hamburg, also ich kenne das.
Heute ist es eine besondere Folge des NFL Boulevard. Es ist nämlich die 100. Ausgabe. Wir feiern also ein kleines Jubiläum. Ein Cham an dieser Stelle an euch. Danke für eure Treue, danke für eure regelmäßigen Vorschläge und danke auch an König Pilsener. Heute darf man mal ein bisschen früher trinken. Natürlich haben wir in bislang 99 Folgen schon über viele spektakuläre Boulevardgeschichten gesprochen, aber trotzdem soll es heute nochmal richtig schön Boulevardesk werden. Wir wollen nämlich über die besten Anekdoten aus der NFL-Geschichte sprechen und dafür ist Günther prädestiniert, Reporterlegende. Seit den späten 80ern berichtest du über die NFL, also die Geschichten, die wir nur gehört haben, viele davon hast du leibhaftig erlebt. Hast ja auch selbst gespielt bei den Munich Cowboys damals, in der GFL noch, warst in der NFL Europe dabei und hast jetzt, was hattest du erzählt, 22 Super Bowls live miterlebt, ne?
Im Stadion, ja.
Im Stadion.
Ich traue mich kaum sagen, aber es ist schon bei 54, die wir haben, nicht schlecht, die Quote nicht so schlecht, oder?
Absolut. Deswegen, du willst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, darauf freuen wir uns sehr, Geschichten, die du quasi live vor Ort erlebt hast, aber sag doch einmal vielleicht, einleitend, Günther, was macht für dich denn die Faszination NFL überhaupt aus?
Ja, es ist prinzipiell einmal die Faszination Football. Mhm. Football ist einfach ein genialer Sport, wenn man den mal selbst gespielt hat und auch als Trainer betreut hat, was ich ja alles durchgemacht habe, dann begreifst du erst, dass es wirklich der Mannschaftssport schlechthin ist. Es kommt nirgends so sehr auf den Teamgeist beziehungsweise auf das Zusammenspielen aller Spieler an wie beim Football. Also da hast du halt 11 Spieler, die müssen alle in dem Moment ihren Job richtig erledigen, sonst klappt der Spielzug nicht. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Und wenn du natürlich das Ganze dann in nahezu Perfektion siehst, dann sind wir eben bei der NFL, dann hat es diesen besonderen Reiz. Und dann fängst du halt auch an, wenn du dich ein bisschen beschäftigst, selbst zu überlegen. Und dann sitzt halt wirklich jeder zu Hause vor dem Fernsehschirm oder im Stadion und überlegt, ja, was würde ich jetzt machen? Und jeder weiß natürlich irgendwie, genau, jetzt muss er ja am Pass kommen, jetzt muss er laufen, ah, da ist eine Schwäche und so weiter. Und dieses selbst Hineindenken in das Spiel, dem sich keiner entziehen kann, wenn er ein bisschen länger dabei ist, glaube, kannst du bestätigen, das ist die ganz große Faszination. Vor allem, wenn du überlegst dir irgendwas und das kommt dann tatsächlich und es klappt auch noch.
In deinem Wikipedia-Eintrag steht, du wolltest eigentlich Fußballer werden, hast dann aber dein Herz an American Football verloren. Ist das so richtig? Kannst du das bestätigen, was da über dich geschrieben steht?
Ich muss das echt mal überprüfen, oder keine Ahnung, weil das wurde ich neulich schon mal gefragt. Irgendwo, ja. Weiß nicht, wer das reingeschrieben hat. Ich war ein leidlich begabter Fußballspieler, aber mit keinerlei Ambitionen auf höhere Weihen, also damit Geld zu verdienen, also so Bezirksliga-Niveau, so in der Richtung. Okay. Aber habe in der Tat nach meinem ersten Football-Training, bin am nächsten Tag zu meinem Fußballverein und habe gesagt, Freunde, das war's, ich spiele jetzt Football und kein Fußball mehr. Die konnten es gar nicht glauben, aber es war so.
Ja, bis heute. Jetzt berichtest du aktuell hauptsächlich für The Zone, machst ja auch noch viel Wrestling. Bist da auch noch involviert. Ist es denn für dich nur der Sport oder ist es auch das Drumherum in dieser Liga? Es wird wahnsinnig viel Geld verdient, es fließt wahnsinnig viel Geld. Es passieren aber so rundherum auch irgendwie verrückte Geschichten, weil die dann doch mal wieder mit dem Gesetz zum Beispiel in Konflikt kommen, die Spieler. Oder weil sie verbotene Substanzen einwerfen oder weil sie eine neue Modelfreundin haben. Oder. Also magst du das auch, so diese Soap-Opera drumherum um dieses Milliardengeschäft?
Ja, ich bin schon eher dem Sport zugeneigt, das muss ich schon zugeben. Aber auf der anderen Seite kannst du dich dem ja nicht entziehen, weil es ja so ein Riesen-Hype gemacht wird, weil das solche Superstars sind, egal was die machen, das wird natürlich beleuchtet. Inzwischen, wir haben 365 und in diesem Jahr 366 Tage gibt es Nachrichten aus der NFL. Jeden Tag senden 3-4 Sender, teilweise NFL Network 24 Stunden. Die müssen sich ja auch irgendwas, ich sage jetzt nicht auf den Finger saugen, aber es gibt wirklich in der Tat inzwischen rund um die Uhr und im ganzen Jahr gibt es irgendwas aus der NFL. Natürlich auch die Geschichten, die du ansprichst, klar. Irgendeiner benimmt sich daneben, wird sofort groß aufgeblasen. Wenn es sein Nachbar macht, der halt nicht NFL-Profi ist, interessiert es keinen. Aber das gehört mit dazu. Und ich kenne natürlich aufgrund vieler Aufenthalte und so weiter auch die amerikanische Gesellschaftsstruktur. Ja. Da gehört einfach der Sport ganz allgemein mit zur Kultur. Was ja bei uns unvorstellbar ist. Aber drüben, das ist ganz normal. Man geht zum Sport, man betreibt selbst Sport, wenn es ist. Wenn deine Stadt in irgendeiner Meisterschaft beteiligt ist, dann hat vom Oberbürgermeister bis zum Müllmann jeder ein Trikot an oder ein Schal wenigstens und jeder steht hinter seinem Team. Das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen oder in Europa so in der Maße nicht vorstellen.
Am 1. Februar 2004 hast du dich in Houston aufgehalten beim Super Bowl zwischen den Patriots und den Panthers. Wir hier drüben haben dieses Spiel vor allem in Erinnerung, weil es Nippelgate gab. Aber du meintest, du hast davon im Stadion gar nichts mitbekommen, richtig?
Überhaupt nicht. Also du siehst ja sowieso die Halbzeitshow im Stadion deutlich schlechter und hörst ja auch deutlich schlechter, weil der Ton verzögert ist und so. Also das kriegen sie da nicht so hin wie der Fernsehzuschauer zu Hause. Also da ist der Genuss tatsächlich zu Hause besser. Dann hast du natürlich, wenn du Reporter bist, musst auch mal vielleicht nach 2-3 Stunden, die du ja vorher schon am Platz bist, gehst halt mal auf die Toilette. Also du kriegst da gar nicht so wahnsinnig viel mit. Und von dem Nipplegate, das ging ja wirklich Sekundenbruchteile nur, dann war es eh dunkel, null mitgekommen. Dann schreiben uns die ganzen Leute, damals gab es ja schon so Internet, und schreiben uns an, ach, was ist da los? Und wir, was wollte er nicht wissen? Mhm. Und haben das also gar nicht mitbekommen. Wir aber mitbekommen haben, war was anderes.
Vielleicht einmal kurz zwischendurch, ich kann es mir nicht vorstellen, aber falls irgendjemand jetzt Nipplegate nicht sagt, es gab damals die Halbzeitshow mit Janet Jackson und Justin Timberlake, wild getanzt, und irgendwann hat er dann ihre rechte Brust, meine ich, war es, enthüllt, oder linke, auf jeden Fall eine Brust enthüllt, so aufgerissen, und dann hatte sie aber auch noch ein Brustpiercing, Riesenskandal, Nipplegate. Davon hast du nichts mitbekommen, aber dafür haben wir nichts davon mitbekommen, was du dann noch gesehen hast.
Ja, das Lustige war ein Riesenskandal, und es war tatsächlich ein Skandal in dem Spiel, den aber außer den im Stadion Befindlichen niemand mitbekommen hat. Da hat sich tatsächlich dieser englische Flitzer, der damals auch ziemlich bekannt war, glaube ich in Wimbledon auch und sonst wo, der hat es irgendwie geschafft, also Hut ab, muss man sagen. Heute würden sie wahrscheinlich erschießen oder wird gar nicht mehr so weit kommen, aber er kam ans Spielfeld, war als Schiedsrichter verkleidet und hat zu Beginn der zweiten Halbzeit dann tatsächlich den Ball aufs Spielfeld getragen, so quasi, wie es der Schiedsrichter macht, so jetzt, die Teams standen schon bereit zum Kickoff, legt den Ball hin, reißt sich dann war natürlich so ein Klettverband-Ding, die Schiedsrichterklamotten runter und steht dann da nackt, also gut, Unterhose, eine kleine hat er noch angehabt, also das war in Amerika, glaube ich, das wäre ihm dann doch zu gefährlich gewesen. Da wäre
doch erschossen worden, ja.
Genau, wollte dann ein bisschen, ist halt dann so übers Feld gelaufen, wurde noch spektakulär weggetackelt von einem Spieler. Aber das war's. Und keiner hat je darüber berichtet, weil natürlich Skandal, Super Bowl war nur Janet Jackson. Und
also statt
von daher traurig für ihn.
Statt einer nackten Frauenbrust musstest du dir einen nackten Männerkörper angucken.
Ganz genau sowas.
Ja, gut. Dafür warst du beim Super Bowl dabei. 22 hast du mittlerweile gesehen, du hast es erzählt. Warst du denn auch beim Stromausfall eigentlich damals dabei, 2013 in New Orleans?
New Orleans war ich dabei, tatsächlich. Ich saß im Stadion, damals schon bei der Zone mit dem Kollege Dustin Werk war mit dabei.
Ja.
Und ja, es war natürlich spooky, weil in der heutigen Zeit und gerade nach 9-11 du ja nicht mehr nur an irgendwelche Zufälle glaubst, sondern vor allem in einem Super Bowl, wenn es dann plötzlich dunkel wird und dann die Stimmung entsprechend auch sich über die Ränge überträgt, hast du natürlich erstmal ja schon gedacht, oha, was ist da los? Will da jemand was Böses? Aber es hat sich relativ schnell dann ja auch geklärt.
Hattest du denn in dem Moment noch Internet oder war das dann auch weg? Also das Stadion war komplett ohne Strom oder ist nur das Licht ausgefallen?
Nee, es war... Es gab ja auch noch ein paar Sender, die übertragen haben. Es war wohl nur der hauptübertragende Sender von der Amerikaner, weiß nicht, wer es da in dem Spiel war. Der Übergang war weg, aber zum Beispiel die Sat.1-Kollegen konnten ja weiter berichten mit ihren. Also das lief noch, und bei uns insofern hast du auch nichts gemerkt. Und die Handys laufen ja sowieso auch ohne Strom. Ja. Also es war hauptsächlich tatsächlich das Licht und auch nicht komplett. Also es war nicht stockfinster, sondern so, glaube ich, 25%. Von daher ist jetzt keine Panik ausgebrochen oder so. Und haben sie ja gleich gesagt, ja, alle ruhig bleiben. Also Stadion-Durchsagen gingen auch noch. Hm. Es war komisch und vollkommen ungewohnt, und aber nicht so schlimm, wie vielleicht der ein oder andere es gern gesehen hätte.
Um vielleicht noch einmal beim Super Bowl zu bleiben, 2011 ist ja auch was Außergewöhnliches passiert in Dallas. Du bist ja Cowboys-Fan, großer Cowboys-Fan, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Da hat Christina Aguilera ja die Nationalhymne so ein bisschen verkackt vor dem Kickoff und wurde dann auch ausgepfiffen. War das so ein richtiges Buh-Konzert, was sie da abbekommen hat?
Nee, das Publikum beim Super Bowl ist ja eh ein anderes. Ja. Da sind natürlich ein paar Fans auch dabei von den beiden Mannschaften, aber es ist ungefähr ein Drittel sind neutrale Berichtende. Die ganze NFL-Family ist ja da, jeder Owner mit großer Entourage und so weiter. Also alles treibt sich darum. Die schauen sich das an und da wird keiner pfeifen. Mhm. Also es wurde im Nachhinein natürlich mehr draus gemacht, wie wenn man die deutsche Nationalhymne ein bisschen falsch intoniert.
Sarah Connor. Ganz genau. An dieser Stelle grüßen.
Also, ja. Das war nicht so schlimm. Viel schlimmer war, was vorher passiert ist in Dallas, weil nach, was weiß ich, 30, 40 Jahren gab es mal wieder richtig, richtig Schnee und Eis. Und wir sind angekommen am Dienstag vor dem Super Bowl. Es war damals noch Media Day, heute ist ja Montagabend, dieser Media Night. Mhm. Und Toten leer, die Stadt leer. Wir haben einen Mietwagen genommen, da war niemand, weil sich keiner zu fahren traut. Wir haben es dann natürlich bemerkt, gut, aus Europa kommen und vor allem Süddeutschland, kennst du das Ganze? Ja. Die Straßen waren quasi Eisflächen, weil die haben natürlich keine Räumfahrzeuge. Da schneit es eigentlich nie. Jetzt hat es da ziemlich viel geschneit, also für Dallas-Verhältnisse. Das sagt dann wird es tagsüber wieder warm, also ein bisschen wärmer, Sonne, dann schmilzt das, und aber keiner räumt es weg und dann ist das gefroren. Es waren wirklich Eisflächen auf den Fahrbahnen. Da hat sich natürlich keiner zu fahren getraut. Die haben auch nur katastrophale Reifen. Die kleinste Steigung, da blieben die LKWs hängen oder rutschten wieder zurück. Waren dann also auch jede Menge Autobahnen gesperrt. Wir haben uns da schleichend, also mehr als 30 konnte sowieso nicht fahren, fortbewegt. Aber wir waren eine der wenigen, die sich tatsächlich dann bewegt haben, aber umsonst, weil die Veranstaltungen abgesagt wurden.
Also das war dann nicht nur irgendwie für einen Tag, sondern die ganze Super Bowl-Woche war vereist
quasi. Ja, es war zwei Tage, war es richtig heftig. Und da kam ja dann auch vom Stadion, der eine erinnert sich, so eine riesen Schneelawine runter. Dann haben es gleich Sicherheitsbedenken, haben dann auch nicht so viele Leute reingelassen, wie eigentlich rein sollten, weil sie ein paar Plätze gesperrt haben. Und auch die große Party direkt vor dem Stadion auf der Plaza haben sie abgesagt, weil da eben diese Dachlawine runterkam. Und aber ab Donnerstag, glaube ich, ging es dann deutlich bergauf mit den Temperaturen. Und am Spieltag selber war herrlichstes Wetter. Hm.
Du bist Cowboys-Fan, auch schon sehr lange, auch doll, das weiß ich. Wir spielen ja auch in der Fantasy-Football-Liga seit Jahren gegeneinander. War das dann quasi so der Super Bowl, also dein geilster Super Bowl, weil er halt in Dallas war? Oder gab es da jetzt noch einen, den du nie vergessen wirst und den du vielleicht an Top 1 ranken würdest, wenn du, weil du dabei warst?
Ja, der war ganz sicher nicht der geilste, weil Dallas nicht dabei war. Mhm. Also, der war nur in Dallas. Das Stadion ist absolut umwerfend, beeindruckend. Einzige Problem ist wirklich, du sitzt da und schaust nur auf die Leinwand. Ja. Das, weil auf der Leinwand die Spieler noch größer sind als unten, und musst dich wirklich dann zwingen dazu, auch mal unter diese Leinwand zu schauen, dass du die Spieler in Wirklichkeit siehst. Aber das ist schon unglaublich, dieses Stadion. Spiel war nicht schlecht. New Orleans, Green Bay, oder?
Ja, Green Bay hat gegen die Steelers gewonnen, genau.
Gegen die Steelers. Und war ein schönes Hin und Her, also tolles Spiel. Aber gut, Super Bowl ist der erste, den vergisst du nie. War bei mir auch noch Super Bowl 25. Mhm. War natürlich schon was ganz Besonderes. Damals, 91, gerade Golfkrieg begonnen in Kuwait. Und dementsprechend die Stimmung auch. Whitney Houston singt die Nationalhymne. Also das war schon, also das werde ich nie vergessen.
Wo war der?
Der war in Tampa. Mhm. Auch im alten Tampa-Stadion. Ja. Und Riesensicherheitsvorkehrung natürlich. Also heute ist es normal, aber damals war das noch ungewöhnlich. Mhm. Ja, früh kommen. Ich glaube, ich war 6 Stunden vor dem Spiel da. Ließen uns aber erst 3 Stunden vorher rein. Weil ich natürlich nicht glauben konnte, ob ich tatsächlich wirklich dahinter.
Das war dann für Tele 5 damals wahrscheinlich noch.
Das war Tele 5, ganz genau.
Ja.
Das war auch der Anfang der NFL Europe und im Prinzip hat die NFL dann einige Medienvertreter aus Europa, ich glaube, wir waren 6 oder 7, eingeladen zum Super Bowl. Also ich hatte tatsächlich auch ein Ticket. Ganz normales, war super in Disney World untergebracht. Also wirklich halt NFL damals noch, die wollten schon Eindruck schinden, auch bei den Europäern. Und günstig natürlich für Tele5, hat quasi nichts gekostet und ich war schön als Redakteur da. Du
bist zum Golfen auch gern mal in Florida, ne?
Ja, aber damals noch nicht. Also da habe ich noch nicht gegolft. Ja, das war ein bisschen traurig, weil auch mein zweiter Super Bowl dann 93 war in Los Angeles. Ja. Damals dann schon für Premiere. Und da sind wir danach nach Hawaii, konnten wir damals tatsächlich den Chef noch überreden, dass wir zum Pro Bowl müssen, weil, was aber auch richtig, also A, von L.A. ist es nicht weit und B, kommst du da wirklich an die Superstars, also wir reden von einer ganz anderen Zeit, wir haben mit denen im Hotel gewohnt, wo die alle waren, du kamst wirklich an jeden ran, wir haben wirklich stundenlang Interviews geführt, die wir dann alle in der nächsten Saison gut brauchen konnten, Station, Aufsager und so weiter, also es war schon okay, aber natürlich, wenn du es einmal erzählst heute, dass wir dann noch eine Woche nach Hawaii geschickt wurden,
Also es klingt auf jeden Fall nach harter Arbeit.
Ja, war ganz brutal.
Ich habe einen einzigen Super Bowl live gesehen im Februar 2003 in San Diego zwischen den Buccaneers und den Raiders. Da warst du ja dann wahrscheinlich auch. Hast du den auch gesehen?
Da, ja, natürlich.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da kannten wir uns aber auch noch gar nicht. Hätten wir uns nicht über den Weg laufen können. Ich bin da wirklich, also was mir da am meisten hängen geblieben ist eigentlich so die Feierei nach der... Nach dem Spiel, als Journalist kommt man ja dann in die Kabine und wir waren dann bei den Buccaneers, die damals gewonnen haben und also wirklich hautnah dran an diese Super Bowl-Sieger. Das sind irgendwie so die besonderen Momente dann, ne? Wenn man da dann, wenn man eine Akkreditierung hat, rein kann und irgendwie sich die Feierlichkeiten direkt live anschauen kann.
Ja, das sind schon geile Momente.
Hat dich mal eine Champagner-Dusche oder so erwischt dann?
Nee, ich war ja selten unten.
Okay.
Bei mir ist es ja normal, du kennst das ja, wenn du normaler Journalist bist, dann kriegst du eben beim Two-Minute-Warning kommt irgendjemand und führt dich dann runter über die Katakomben aufs Feld. Das ging ja bei mir nicht. Ich muss ja berichten. Inklusive der Siegerehrung waren wir immer noch on air. Also ich saß auf meinem Kommentatorenplatz und bin da nicht runtergekommen.
Und wenn du sagst, früher war es noch ein bisschen anders, da hat man im selben Hotel wie die Superstars gewohnt, ist dir so ein oder sind dir so ein, zwei Figuren irgendwie im Kopf geblieben, weil sie besonders verrückt waren, besonders nett oder vielleicht auch ein besonders anstrengender Interviewpartner waren? Hast du da auch noch so ein, zwei Anekdötchen, was vielleicht nicht jeder weiß?
Also, wie viel Sendezeit hast du? Also,
viel.
Ich hab vor allem natürlich dann auch durch die NFL Europe sehr, sehr viele Superstars näher kennengelernt. Boomer Esiason, Ronnie Lott, mein ganz großes Idol meiner Football-Jugend, also ich selbst gespielt habe, der auch gerade angefangen, selbe Position, das war also mein ganz großes Vorbild und der hat ja dann mal auch NFL Europe als Analyst begleitet, da haben wir uns ein paar Mal getroffen, habe ihm natürlich dann erzählt, weil der war in München mal in seinem Rookie-Jahr, so über die Armee eben, die machen das ja auch heute noch, dass sie irgendwo hinfahren und die Armee-Bases besuchen, da gab es das ja noch in München.
Ja.
Und der konnte sich erinnern, dass ich nicht an uns, aber wusste, er war da in München und ja, war tolle Gitarre. Oder Boomer Esiason, den habe ich getroffen und dann die Woche drauf, glaube ich, in Birmingham war ein Spiel, ich sitze oben, dann kommt so die Treppe hoch, neben mir irgend so, da ist Boomer, sage ich, ja, ist ein Kumpel von mir, weiß ich. Da hat er, ja klar, dann kommt Boomer her, sagt, hey Günther, wie geht's dir? Den anderen hätte es fast umgehauen natürlich. Ja. Du kennst ihn ja wirklich, sage ich, ja. Klar, waren fast immer dieselben, die Spiele übertragen haben, da kannte man sich, die waren natürlich sehr froh, dass sie jemand aus Deutschland hatten, der ihnen ein bisschen was auch intern berichten konnte, gerade über Galaxy und so weiter. Von daher war das nicht schwer, an die ranzukommen.
Hast du
dann Michael Strahan war super. Der hat wirklich damals dafür gesorgt, dass wir ihn interviewen durften, weil wir wurden relativ abgeblockt, klar, deutsche Medien und aber der hatte dann eben gesagt, nee, wir haben vor dem Stadion halt dann oder so lange gewartet, bis er rauskam. Interview, nee, geht jetzt nicht. Ja, wir kriegen es nicht. Er sagt, okay, ich kümmere mich drum nächsten Tag. Kam der Pressechef zu uns, ja, nachher 15 Minuten, 1:1, war schon toll.
Lou Richter war auch schon mal, das ist jetzt schon länger her, aber auch hier bei uns in der Sendung, der hat ja für Sat.1 damals berichtet, auch über die Super Bowl.
Genau.
Er erzählte eine Geschichte, eine sehr nette Geschichte über Jerry Jones. Es gab irgendwie ein Interview und er hat sich extra Zeit genommen, aber der Kameramann hatte dann irgendwie vorher vergessen, den Weißabgleich zu machen, sodass das Interview quasi eigentlich für die Grütze war. Und dann ist Jerry Jones aber irgendwie umgedreht und ist nochmal dahin gekommen und hat das Interview nochmal geführt. Also als Cowboys-Fan hast du Jerry Jones auch mal erlebt, weil er kommt hier in Deutschland ja immer so ein bisschen unbedingt sympathisch rüber.
Ja, mehrfach natürlich. A, war ich in Dallas. Wir haben ja zu früheren Zeiten auch schon die Championship Games live übertragen. Und als es gerade so richtig losging mit Premiere eben damals, da waren ja die Cowboys gut.
Ja.
In den frühen 90er Jahren, also da war ich mehrfach in Dallas. Dann haben wir auch mal natürlich eine Preseason-Reise gemacht. Und er war auch mal beim World Bowl in Amsterdam. Und da hatten wir auch ein schönes Studio und da habe ich mit ihm auch ein längeres Interview in der Halbzeitpause geführt.
Und wie ist
das? Ich kann das bestätigen. Also der ist, wenn du ihn so triffst, natürlich auch voll Profi, super nett, antwortet auf alles und den kannst du fragen, was du willst und völlig höflich und natürlich auch dann vorher natürlich schon gemeldet und ja, alles klar, machen wir und
sehr gut.
Also völlig easy going.
Hattest du auch mal einen, wo du das Interview abbrechen musstest, weil er irgendwie keinen Bock hatte, offensichtlich?
Nee, also das sind die Profis. Also da kann ich wirklich nichts Negatives berichten. Selbst Tom Coughlin, von dem immer, wenn du den siehst, dann denkst du, der frisst wirklich kleine Kinder zum Frühstück und um Gottes Willen nur nicht ansprechen. Und die Spieler, wenn sie berichten, wie der im Training ist, da hat man ein Interview eben damals wegen Patrick Fenske vereinbart. Ja. Da kam er. Super easy going, nett. Die werden halt so ausgebildet auch, schon im College. Das unterschätzt man ja. Inzwischen ist es bei uns ja in Europa auch deutlich besser geworden. Aber wenn man an die früheren Interviews denkt, das war ja lachhaft. Hm. Aber in Amerika, die wissen, sie leben von den Medien. Das ist ja, wenn der dumm rüberkommt, dann verkauft er kein Trikot oder ein paar Trikots weniger und so weiter. Von daher ganz lustige Geschichte vielleicht. Ich habe Tom Landry mal interviewt.
Ja.
Tatsächlich, weil der war ja bei der ersten World League of American Football mit San Antonio involviert. Und das war natürlich als Cowboys-Fan mein ganz großes Idol. Und dann habe ich den interviewt. Auch so 5 Minuten, keine Ahnung, ganz normal. Das Interview ist vorbei. Hinterher kommt mein Kameramann zu mir. Der hat dann nachgefragt, ob der schwul ist. Weil ich halt einen Ohrring habe, weil er das sieht. Aber hatte ich damals auch schon. Und das war wohl, wir reden von 1991, müsste das gewesen sein. Da war das also für den, dass ich ein Schwuler für Football interessiert, so quasi.
Ja, aber so bist du bei ihm hängen geblieben.
Aber genau, er hat mich dann sofort wiedererkannt beim ersten Mal.
Ja, okay, ja, geil. Falls ihr Günther noch nicht bei Twitter folgt, macht das unbedingt. Wir blenden hier immer mal wieder seinen Handle ein, weil da habe ich gesehen, du hast letztens mal so deine Sammlung ein bisschen aufgelöst und vom guten Zweck dich von so ein paar Sachen getrennt. Aber es gibt so ein paar Trikots, weiß ich, die würdest du zum Beispiel nie aus der Hand geben. Das sind so deine eigenen Schätze, ne?
Ja, klar. Also das ist schon, das ist schon eine andere Hausnummer. Also ich habe eins von Joe Montana, auch von ihm selbst unterschrieben. Das würde ich nie hergeben, das ist klar. Ich habe eins von Emmitt Smith und Daryl Johnson ist eigentlich so mein Lieblingsspieler aus der damaligen Zeit gewesen.
Markus Allen
habe ich, genau. Und das sind so Schätzchen natürlich. Ich habe meinen eigenen Helm, steht da oben, mit dem ich noch gespielt habe und solche Sachen. Ich habe einen echten Helm von Jay Novacek damals, Dallas Cowboys, sowas würde ich. So viel Geld gibt es auf der Welt nicht, dass das einer kriegt.
Und von was für Sachen hast du dich so getrennt? Weil wenn man zum Super Bowl fliegt, kriegt man ja auch wahnsinnig viele Giveaways. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Heftchen und hier mal ein Stift oder da mal ein Block oder so. Ne?
Genau, also früher war es besser.
Ja.
Da gab es wirklich so bei der Akkreditierung, bei der musst du ja anmelden und dann holst du dann deinen Presseausweis ab. Und da gab es immer so eine schöne Tasche, so eine Aktentasche quasi oder Laptop-Tasche, würde man auch heute sagen. Und da war halt dann so ein Stift drin, wie du sagst, ein Block, alles mit dem Logo natürlich des jeweiligen Super Bowls. Und da haben sich bei mir eben ein paar angesammelt. Und nachdem ich die nie benutze, die standen bei mir nur rum. Dann die Sitzkissen, die es nicht bei jedem Super Bowl gibt. Manche Stadien haben so weich gepolsterte Sitze, die brauchen sie nicht. Aber gab es früher alles, gibt es jetzt auch nicht. Beim letzten gab es, glaube ich, keines. Und da habe ich ein paar verkauft auch. Also Sitzkissen nur die doppelten, da habe ich ein paar mehr gehabt. Die anderen behalte ich natürlich auch. Also das würde ich auch nicht, würde ich nicht hergeben, die ich noch habe. Aber die Taschen, die ich jeweils sagte, die habe ich verkauft, haben auch sehr, sehr großes Interesse gefunden natürlich.
Damals bei diesem Super Bowl Nipplegate zwischen den Patriots und den Panthers, da war Jake Delhomme ja der Quarterback der Panthers, der auch eine NFL Europe-Vergangenheit hatte. Ähnlich wie Kurt Warner, nur mit dem Unterschied, dass Jake Delhomme ja auch bei der Galaxy gespielt hat. Das war ja so dein Team in der NFL Europe. Hattest du zudem irgendwie auch nochmal einen engeren Draht?
Ja, der kannte mich natürlich, klar. Das war kein Problem, weil bei der NFL Europe natürlich wirklich noch viel näher an jeden Spieler. Da gab es ja noch die Interviews sogar während des Spiels und so weiter. Also das war Gnadewiesen, wie wir in Bayern sagen. Und ich habe tatsächlich von ihm dann auch noch eine Aufsage gekriegt für die Galaxy Super Bowl Party. Hat noch alle gegrüßt und hat sich natürlich erinnert. Mhm. Und wusste auch, dass er ohne NFL York wäre lange schon weg gewesen. Und das hat ihm dann die NFL-Chance eröffnet, wie auch Brad Johnson, Super Bowl-Sieger. Und also es sind schon ein paar daraus hervorgegangen, umso trauriger nach wie vor. Ding zugemacht zu haben.
Weil es ja auch so aus heiterem Himmel plötzlich gab. Ne? Also gut, das hat sich irgendwie angedeutet, aber dass sie dann von heute auf morgen diese Liga tatsächlich eindampfen, das war ja schon ein Schock. Kurt Warner hat auch in der NFL Europe gespielt, den wirst du ja dann wahrscheinlich auch können. Doug Peterson, der mit den Eagles den Super Bowl gewonnen hat als Trainer, war auch in der NFL Europe. Also die wirst du ja dann auch alle irgendwie über die
Jahre. Ja, ich habe ein paar Jahre wirklich unglaublich schöne Zeit verlebt, weil ich halt auch so viele Leute kannte. Denver natürlich war dann, als die in den späten 90ern erfolgreich waren, das war Heimspiel für mich. Jack Elway war in Frankfurt Chefcoach und da war ich damals, es ist noch gar nicht offiziell so hieß, der National Coach, der hat mich unter seine Fittiche und Bob Beers, Offensive Line Coach, das war so meine Abteilung und ich war mit denen wirklich vom ersten Tag an komplett zusammen, durfte bei jedem Meeting dabei sein, alles. Und dann kam ich halt nach Denver und durfte in die heiligen Hallen, in den Raum, wo die Spieler gelistet sind, also die Draft-Vorbereitung, die das ganze Jahr läuft, wenn er ständig, durfte ich nicht filmen, klar, aber Jack hat mir das alles gezeigt. Er war ja damals Chef-Scout oder in der Scout-Abteilung, hat natürlich von John die entsprechenden Interviews bekommen. Also das waren schon...
John Elway meinst du?
Elway, ja.
Ja, genau. Also mit dem hast du auch Interviews geführt.
Ja, ja. John Elway hat einen schönen Streich gespielt in Frankfurt. Hat ja mal seinen Vater besucht, logischerweise. Sehr braver Sohn. War auch super lässig. Riesenkerl, das ist ja Wahnsinn, der Typ. Und konnte saufen wie ein Pferd. Hat er auch gemacht. War ja Off-Season. Und dann haben wir halt nach so einem Spiel saßen wir dann zusammen hinterher noch in der Hotellobby. Und dann ging es auf irgendein Zimmer. So 8 bis 10 Leute. Und irgendwann, John, er ist jetzt müde, er geht jetzt ins Bett. Ging dann, es geht jetzt nicht, du musst weitermachen. Und er geht. Und hatte aber das Zimmer genau neben seinem Vater. Dann sagen wir zu seinem Vater, du musst deinen Sohn aufwecken, der macht die Tür nicht mehr auf. Und dann hat Jack jeden Scheiß mitgemacht. Dann, John, mach mal schnell, ich brauche was. Und natürlich aufgemacht, weil sein Vater und wir alle rein, zack, so, Party geht weiter.
Also auch ein guter Typ, weil hier ist er, also das Erste, wenn man in Deutschland über John Elway spricht, klar, irgendwie sehr erfolgreich selbst Quarterback gespielt, aber heutzutage heißt es ja, der kann keine Quarterbacks draften. Das ist ja so das Makel, was ihm hier so ein bisschen anhängt.
Wer kann das schon?
Ja.
Also nenn mir doch jemand, der jetzt Andy Reid natürlich mit Mahomes, aber sonst, wo hat es denn wirklich super funktioniert? Das ist unglaublich schwierig. Daher würde ich das nicht unterschreiben, aber gut, wenn du natürlich von dem Vater eingeführt wirst, wenn das ist der und der und der kennt sich aus im Football und ist ein guter Typ, da ist es dann, sagen wir, relativ einfach, dass der nicht sagt, hey, Arschloch, hau ab.
Bist du mal Jerry Rice begegnet, also der Receiver-Legende schlechthin?
Ich habe ein persönliches Autogramm von ihm.
Wo hast du ihn gesehen?
Beim Pro Bowl? In Berlin beim American Bowl. Ich habe sogar auf dem Programmheft, hängt bei mir auch oben im Wohnzimmer, das Programmheft von damals mit Joe Montana und Jerry Rice auf einer Seite.
Wahrscheinlich auch.
Das ging damals noch. Heute, wenn du als Journalist dir ein Autogramm holst, Akkreditierung weg und zack, raus mit dir und das war's dann. Mhm. Aber gut, es war Berlin, war natürlich noch eine andere Zeit. Erstes Preseason-Game. Da wussten sie schon, sie müssen ein bisschen Werbung machen. Also Aber das sind die Vorteile. Ich konnte eben vor dem Spiel aufs Feld und das war schon bewegt.
Gibt es irgendwas, was du heutzutage bereust oder was dir peinlich ist? Weil du, ne, man kennt es ja als Reporter, dann wünscht sich der Chef irgendwie eine besondere Frage und man will sie eigentlich gar nicht stellen, aber muss sie dann stellen, weil von oben und so. Also gibt es sowas, wo du dich hinterher für geschämt hast, dass du denjenigen irgendwas gefragt hast, was er jetzt nicht so witzig fand offenbar?
Es kommen immer wieder Situationen, vor allem ich habe ja, sag mal, über 90% meiner Einsätze waren live. Und da haust du natürlich Dinge raus, die du mit Überlegung nicht sagen würdest. Ja. Aber es ist jetzt nichts so Schlimmes, wofür ich mich lang schämen müsste. Mal Namen verwechseln, natürlich, das ist peinlich. Oder es fällt dir gerade mal einer nicht ein, das kommt schon vor. Meine Übergabe versaut. Aber ansonsten bin ich ja bekannt dafür, absolut schamlos zu sein. Was wir ja anfangs bei Premiere so ein bisschen auch Mittel zum Zweck gemacht haben, dass ich halt irgendeinen der Kollegen auf die Schippe genommen habe, angefangen mit Rollo Fuhrmann, der da ein Interview mit Michael Jackson führen sollte, das ich groß angekündigt habe.
Ja.
Der Rollo war nicht mal im Stadion.
Ja.
Aber ja. Chef meinte, nee, mach da, ja, wenn du das machst, mir ist das wurscht. Wenn du das genehmigst, ich schön so, jetzt Halbzeitpause, Michael Jackson, und danach wartet Rollo mit dem Interview.
Okay.
War nicht schlecht, ja.
Ihr könnt da gerne hinfliegen, aber ihr müsst also ein Interview mit Michael Jackson mitbringen. Sonst,
ja, genau.
Also ein bisschen Druck dann immer nochmal.
Wobei wir tatsächlich, also das war natürlich auch so ein Moment, den nimmt ja keiner. Wir waren bei der Pressekonferenz, gibt es ja immer, du kennst es, wenn du ja auch schon mal vor Ort warst, immer donnerstags ist die Halbzeitshow-Pressekonferenz. Das war früher eh so ein kleiner Event.
Ja.
12, 15 Journalisten, die halt wieder von der Boulevard, also du müsstest dahin, schreibe. Heute sind es 2.000, 3.000, weil natürlich auch die Namen andere sind. Und dann stand eben damals in diesem Ablauf, den du ja kriegst, okay, Donnerstag, da und da, in dem und dem Raum, Pressekonferenz, Halbzeitshow. War natürlich bekannt, Halbzeitshow ist Michael Jackson. Okay, musstest dich extra noch anmelden, sag mal, machen wir mal, der kommt eh nicht. Es ist ja, aber gehen wir mal hin, sind wir da hin, waren auch rechtzeitig da, saßen wirklich so erste Reihe und es waren vielleicht 20 Journalisten, so ein ganz kleiner Presseraum, vorne eine Bühne aufgebaut und zack, geht los und tatsächlich, da kommt Michael Jackson und der war 2 Meter entfernt. Das war damals Heal the World natürlich, sein Projekt auch, das hat er ein bisschen gemanagt, hatte seine heute vorbildlich seinen Mund-Nasen-Schutz, weiß schon an. Aber sonst, du, eine halbe Stunde hat er erzählt, geredet, macht und also ich war nah dran an Michael Jackson.
I love you all!
Ja.
I love you all!
Ja, we
ja, also ich meine, das sind ja auch so Momente, vor allem, wenn man nicht mitrechnet.
Da waren wir wirklich so den Rest des Tages, so Babak Milani war mit dabei, damaliger Kollege kennst du ja auch gut.
Ja.
Und wir waren wirklich so ein bisschen verstrahlt. Das ist, wir haben Michael Jackson, ich bin jetzt ja kein und damals war ich auch schon gut in den 30ern, da bist du jetzt nicht mehr so Teenie, aber das war schon was Besonderes.
Ich kann mich noch erinnern, das hat jetzt mit Football nichts zu tun, aber ich war mal in Rom im Vatikanstadt und dann lief so eine auf dem Petersplatz so eine Gruppe von Kindern, sehr viele Kinder irgendwie in irgendeinem so Gebäude und wir dachten, ja okay, gehen wir mal hinterher, vielleicht passiert da was Besonderes und haben dann auch noch einen Sitzplatz bekommen und dann kam tatsächlich Papst Johannes Paul II. War das damals noch, auf die Bühne und hat dann da irgendwie was erzählt. Also es war, so, glaube ich, so deckungsgleich, so oh, krass, den also,
Wahnsinn, ja.
Sieht man ja auch nicht so oft. Und Michael Jackson hätte ich auch gern gesehen.
Ja, war. Die Show war ja auch fantastisch.
Ja.
Die sind abgeseilt, haben aus dem Hubschrauber und dann kam er woanders raus. Schade, dass das Interview da nicht geklappt hat.
Ja.
Mit Rollo.
Hat Rollo versaut.
Ja, Rollo hat's versaut.
Rollo hat's versaut. Ja, cool, Gunnar. Meinst du, dass du nächstes Jahr zum Super Bowl fliegen kannst im Februar? Oder bist du skeptisch aufgrund der gesamten Krisensituation? Also in Amerika sind es ja aktuell sogar 2 Krisen eigentlich, wenn man mal...
Ja, das ist eher, glaube ich, das zweite momentan mein Problem, weil ich befürchte, dieser Brandherd wird noch länger anhalten und keiner weiß, was daraus passiert. Ansonsten bin ich da eher Fatalist. So wie es kommt, kommt es. Also wenn erlaubt wird, dass man wieder dorthin reist und wenn sie Europäer ins Land lassen, würde ich schon nach Tampa reisen, würde mir den Super Bowl anschauen. Aber momentan plane ich jetzt nicht 100% damit, das ist schon klar.
Aber du gehst davon aus, dass die Saison stattfindet?
Ja, ganz sicher. Also dazu ist es ja auch viel zu wichtig. Alle sehen jetzt ja, wie der Sport anläuft. Die NFL hat ja auch mit sehr genauen Augen auf die Bundesliga geschaut und das Konzept beobachtet. Von daher, jetzt kam ja gestern die Meldung raus, dass sie alle in ihren eigenen Facilities die Trainingslager abzuhalten haben, also dass keine Reisen passieren. Könnte man gut vorstellen, dass Preseason verkürzt wird oder ganz abgesagt, dass das nicht sein muss oder vielleicht ein gemeinsames Training mit einem anderen Team, irgend sowas. Aber A, ist es noch ein bisschen hin, B, wird man bis dahin sehr, sehr viel Erfahrung, jetzt wo die anderen Sportligen wieder anlaufen, sammeln. NBA macht es ja jetzt in Disney World, da in Orlando spielen sie komplett ihre Saison zu Ende. Von daher, ich gehe davon aus und ich glaube momentan auch, dass es pünktlich sein wird, natürlich ohne oder mit sehr wenigen Zuschauern.
Eine Geschichte muss natürlich vor allem in der 100. Ausgabe des NFL Boulevard nochmal auftauchen, weil es irgendwie meine Lieblingsgeschichte ist. O.J. Simpson, 1994. Ich muss gestehen, ich habe ihn damals nicht als Footballspieler wahrgenommen, sondern als Schauspieler aus der nackten Kanone. Also ich kannte ihn natürlich noch nicht als Running Back der Buffalo Bills. Aber da gab es ja diese spektakuläre Flucht, das erste Mal eine Flucht live im TV übertragen, das erste Mal eine Gerichtsverhandlung live im TV übertragen. Wie hast du das damals erlebt, 1994 mit O.J. Simpson? Weil du wusstest im Gegensatz zu mir wahrscheinlich, dass das ein früherer Star-Running Back in der NFL war.
Ja, es war so, im Prinzip so der erste wirklich Skandal, der groß und breit getreten wurde, eben natürlich auch durch die Verfolgungsjagd und dann mit seiner unglaublich schönen Frau, wieder das Topmodel und dann dieses tragische Ende, wo ja bis heute nicht klar ist, wie es wirklich abgelaufen ist. Und das wurde dann natürlich sofort von den Medien auch entsprechend breit getreten und Da muss man dir keine Schuld geben, da hat auch kaum mehr einer von dem Footballspieler gesprochen. Hm. Das war halt O.J. Simpson, den Namen kannte man, egal ob vom Football oder vom Film, aber das war der Böse oder halt war es doch nicht. Und dann der spektakuläre Prozess, der Auftritt natürlich der Anwälte, das war dann richtig fast filmreif inszeniert und alle Beteiligten haben ja gut verdient daran.
Ja, ich glaube, dieses Bild, wo er dann letztlich diesen Handschuh anzieht,
die letzte
Überführung, der ihm dann aber nicht passt, das ist ja auch also wirklich ein Dokument der Zeitgeschichte mittlerweile.
Ja, ging damals auch durch die Stadien. Also da waren ja viele, gerade zu Halloween dann, logischerweise kamen viele als O.J. Simpson und alle haben dann demonstrativ ihren Handschuh versucht anzuziehen.
Hast du denn den weißen Anzug von Ray Lewis gefunden? Weil der ist ja auch immer noch verschwunden. Es gab ja diese Super Bowl Party, ich glaube im Jahr 2000 war das, ich glaube in Atlanta, wo er wohl dabei war, wurden plötzlich zwei Menschen abgestochen. Ist ja auch bis heute nicht irgendwie seine Rolle, genauso wie bei O.J. Simpson damals, nicht so ganz klar. Und dieser weiße Anzug ist nicht aufgetaucht.
Den wollte ich aber nicht verkaufen, habe ich mir gedacht. Nee, aber wir waren damals wirklich in dem von diesem Nachtclub, glaube ich, 3 Blocks entfernt war unser Hotel. Und 2 Tage vorher oder so wollte unser Chef noch mit uns da in diesen Nachtclub. Der war so ein bisschen auf dieser Schiene unterwegs. Hat sich auch in New Orleans sehr wohl gefühlt. Aber wir haben abgelehnt. Und danach war es sowieso dann kein Thema mehr.
Hast du den mal interviewt, Ray Lewis? Hattest du den auch mal vor der Kamera?
Nicht einzeln. Okay. Also bei den Media-Sessions, ja, aber nicht. Ich habe ihn so nie getroffen.
Aber wahrscheinlich, wenn man ihn dann mal live sieht, auch eine Erscheinung, oder?
Ja, Tony Siragusa habe ich mal relativ lange betreut. Da haben wir ein schönes Hooters-Kalender-Girl-Shooting besucht und gefilmt. Und da war er Juror. Da habe ich ein sehr lustiges und launiges Interview mit Tony Siragusa geführt. Ja. Auch ein geiler Typ.
Klingt auch nach harter Arbeit, Günther. Das ist
ja,
ich
habe schon ein paar Sachen. Ja. Nee, apropos Hooters, das ist auch eine geile Geschichte. Was war es, der in Miami, Indianapolis, Chicago, 41er, glaube ich, Super Bowl. Mhm. Ich sitze mit damals Bastian am Tag vor dem Super Bowl im Hooters, wo man mich ja gerne mal findet. Sitzen da so in der Bar, essen unsere Wings, schaue hin. Das ist doch Robbie Gould. Ich schaue, da sitzt der Kicker der Bears am Tag vor dem Super Bowl. Hat er am Samstagabend so 9:30, würde ich mal sagen. Nee, das ist ja das. Springst du, sind jetzt irgendwo anders. Wir hatten tatsächlich da ein paar Kilometer weiter ihr Hotel. Und nee, da ist es nicht. Kann doch nicht, das gibt's ja nicht. Also wieder hin, zack. Und das war es aber tatsächlich. Und sind dann, haben es irgendwann auch ein paar mehr Leute gemerkt, sind dann hin, Selfies gemacht. Das ging damals schon los, so diese Phase. Aber dann ist er auch, dann ist er relativ schnell verschwunden. Aber
der war dann am Tag oder am Abend vorm Spiel alleine Wings essen beim Hooters?
Da waren ein paar Kumpels dabei, also keine anderen Spieler, ich nehme an Familie oder ja. So 4, 5 Jungs und am Abend vorm Super Bowl. Ja. Geht der nochmal schnell in den Hut, hat auch ein Bierchen getrunken, also es war, konnte nicht sehen, ob es alkoholfrei war, aber ich glaube nicht. Ja. Kicker halt.
Das ist ja auch so ein Brauch, ne? Das, ich glaube, das letzte Mal hat man das bei Patrick Mahomes mitbekommen, der dann in Kansas in ein Restaurant gegangen ist. Der wird dann auch nicht angesprochen, also man lässt ihn eigentlich in Ruhe, aber er bezahlt dann quasi für alle, die zu diesem Zeitpunkt im Restaurant waren und bedankt sich, dass er in Ruhe essen durfte. Das ist ja auch so ein Usus drüben, ne?
Ja, ja, die haben ja auch genug davon. Jetzt, also inzwischen hält man schon auch ein bisschen Abstand, weil man denen eben ihre Privatsphäre gönnt. Ich weiß, in New Orleans war ja Joe Flacco, also bei dem Lichtaus Super Bowl, da ging der halt auch seine ins Café du Monde. Mhm. Da haben sie auch schön Platz gemacht für ihn und hatte jeder sein Foto, aber man hat ihn selbst in Ruhe gelassen. Der ist da wie jeder andere rein, hat sich seine 3 Vignettes geholt und ging wieder. Also es geht schon auch, Gott sei Dank. Also die werden da nicht angefallen.
Sehr gut. Klasse, Günther. Vielen, vielen Dank für deine schönen Geschichten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wann sieht man dich das nächste Mal? Ich muss gestehen, von Wrestling habe ich gar keine Ahnung. Ist da gerade irgendwas? Also könntest du noch einen Programmtipp loswerden?
Ja, in der Tat habe ich das große Glück, eben, dass Wrestling weiterläuft. Ansonsten ist es ja für uns Sportjournalisten zurzeit, wenn man nicht gerade Bundesliga macht, tote Hose. Also, aber ich mache quasi Woche für Woche Wrestling und es läuft immer freitags 21.45 Uhr auf TNT-Serie.
Sehr gut. Leute, schaltet ein, wenn ihr Günther sehen wollt. Vielen, vielen Dank, Günther. Bis ganz
Gerne.
Bald und bleibt gesund.
Du auch. Bis
ihr
dann.
Auch.
Ciao.
Wenn ihr eine besondere Geschichte erlebt habt, vielleicht sogar live, dann schreibt es gern unter die Kommentare oder in die Kommentare unter diesem Video. Da haben wir natürlich auch einen Blick drauf. Ansonsten auf die nächsten 100 Ausgaben. Vielen Dank. Ciao.
Rest one, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!
The greatest comeback in Super Bowl.